Das neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Ich lese uns aus 2. Mose 20, den Vers 16. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Der Herr hat dieses Gebot ebenso wiederholt wie die anderen, die wir davor schon betrachtet haben, wieder in dieser bekannten Lage, wo ein Mann auf ihn zukam und dann Jesus sagte, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier ist der neutestamentliche Aufgriff. Auch der Apostel Paulus greift es auf. Wir kennen die Stelle auch bereits. Ich will sie doch nochmal lesen. Römer 13, Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, dich soll nicht gelüsten und mehr ist, das wird in diesen Worten zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht ja hier darum, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wenn wir es verkürzen würden, dann würden wir sagen, du sollst nicht lügen. Dann hätten wir auch wieder 4 Worte. Und im Kolosserbrief wird auf die Lüge Bezug genommen, Kolosser 3, Vers 9. Lüget nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Hier geht es also um die Lüge in diesem Gebot. Und der gottlose Philosoph Nietzsche, der soll einmal gestöhnt haben, die Menschen lügen unsäglich oft. Das schien ihm eine Last und eine Not zu sein. Wenn man das verhindern will, dann sollte man nicht das verkündigen, was Nietzsche verkündigt hat. Denn dann kommt es auch dazu, worüber er sich selbst beklagte. Ja, das ist ja klar. Je weiter man sich von Gott entfernt, je weniger Hemmungen hat man vor der Lüge. Das ist eine ganz klare Sache. Und wir wollen die Betrachtungen jetzt in 2 Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt heißt, du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, so wie es im Gebot ja hier heißt. Und der zweite Abschnitt, du sollst nicht lügen, ganz allgemein. Denn der erste hat ja doch auch eine speziellere Bedeutung. Der erste Abschnitt jetzt. Also erstens, du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das bedeutet ja, du sollst nicht verleumden. Darum geht es ja auch dabei. Was will Gott? Er will, dass der gute Ruf des Menschen nicht mutwillig und verkehrterweise zerstört wird. Durch irgendwelche Aussagen, die überhaupt gar nicht stimmen. Dass man einen Ruf kaputt macht, dass man einen Menschen kaputt macht damit. Du sollst nicht verleumden, so könnten wir auch sagen. Denn es ist ja durchaus schlimm, wenn man einen anderen verleumdet. Und wie oft geschieht das in dieser Welt? Da kann man sogar Rufmord betreiben. Und der Rufmord kann so schlimm sein, dass am Ende noch ein Selbstmord dahinter steht. Man kann das Ansehen sehr schlimm beschädigen von anderen. Und manchmal ist das Methode. Es ist oft Methode gewesen. Man kann einen Menschen damit sogar ins Gefängnis bringen mit einer Falschaussage. Und das will Gott nicht. Und deshalb dieses Gebot. Man kann es auch durch Halbwahrheiten machen. In der Presse irgendetwas hineinstreuen. Und heute ist das ja noch viel einfacher. Heute geht man ins Internet und da wird irgendwas ausgestreut, Und wenn man dann den Namen noch mit nennt, kann ihn jeder finden. Man muss halt nur in eine Suchmaschine gehen, nicht? Und dann findet man ihn oft. Mittlerweile machen sich diese Suchmaschinen, speziell wenigstens von einer habe ich es gelesen, ja schon Gedanken, wie die Hierarchie eigentlich sein soll, dessen, was gefunden wird. Einfach nur, wer am meisten danach sucht, dann kommt nämlich das hoch, wonach am meisten gesucht wird. Und ob das hinterher die Wahrheit ist, das ist ja eine ganz andere Frage, nicht? Das ist ja eine ganz, ganz andere Frage. Seht, verleumden, du sollst kein falsches Zeugnis geben, das kann man heute so brutal machen. Und der andere kann sich kaum dagegen wehren. Was ist das doch ein gesegnetes Gebot? Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Die ganzen Probleme hätten wir nicht, wenn wirklich Wahrheit geredet würde. Falsche Zeugnisse, die können ganz verschiedener Art sein. Da gibt es erstmal die ganz bewusste Falschaussage, so die richtig brutale Lüge, aber gegen den anderen, darum geht es ja jetzt hier, ganz klar. Falsche Zeugenaussage vor Gericht. Und der andere kommt ins Gefängnis. Muss nur genügend Zeugen haben. Wenn nichts anderes da ist und der Richter sich überzeugen lässt, dann kommt er vielleicht lebenslänglich ins Gefängnis. Wir merken, was das Gebot für eine Wucht hat, dass Gott das nicht will, denn Gott ist ein Gott des Rechts. Oder falsche Aussagen gegenüber dem Chef. Wissen Sie, Ihr Mitarbeiter, der Herr so und so, wissen Sie, was der tut? Wir haben es alle gesehen. Und da wird was ganz Schlimmes gesagt, stimmt aber nicht. Man möchte ihn mobben, nennt man das ja heute. Der soll weg da, denn man möchte selbst die Position haben. Und dann wird so richtig gelogen, wider den Nächsten, bis der nicht mehr kann. Bis der selber geht vielleicht oder gefeuert wird. Und Gott ruft da rein, du sollst kein falsches Zeugnis geben, wider deinen Nächsten. Das will Gott nicht. Und wir merken, was das für ein heilsames Gebot ist. Das ist ja gar nichts, wo man sagen kann, na, jetzt müssen wir uns das auch noch anhören, was wir all nicht sollen. Das betrifft uns doch auch selbst. Du sollst es selbst nicht tun. Und wie froh bist du, wenn über dich kein falsches Zeugnis verbreitet wird. Die ganz brutale Falschaussage, die zählt darunter. Bewusste Falschaussage. Aber es geht ja auch etwas feiner. Es gibt auch die Halbwahrheiten. Man schildert einfach nur die eine Seite. Wie ist denn mit der Kamera? Kann man auch gewaltig lügen? Was kann man da darstellen? Was dann immer wieder hinterher in die Medien kommt. Wir fotografieren nur die eine Seite oder filmen nur die eine Seite. Wenn jemand nicht wirklich aufrichtig sein will, sondern er hat ein Ziel, etwas bewusst anders darzustellen, dann zeigt er nur die eine Seite. Ach, was haben die Schlimmes gemacht? Wir haben es gesehen, wir haben es bewiesen auf dem Bild und im Film gesehen, die haben was Schlimmes gemacht. Vielleicht hätten sie das ja auch nicht tun sollen, das will ich ja jetzt gar nicht ganz in Frage stellen, aber wir müssen ja mal fragen, was hat denn die andere Seite vorher gemacht? Da wird drüber geschwiegen. Und wir merken schon, was das für ein falsches Bild gibt, wie wir da beeinflussen können. Die Halbwahrheiten oder das Überbetonen von etwas Falschem. Man übertreibt, es war wirklich falsch, was gewesen ist, aber man setzt noch 3 Stockwerke obendrauf und macht es damit furchtbar falsch, aber so furchtbar war es nun auch nicht. Und vielleicht hat man auch manche Dinge auch nur unterstellt noch, nicht? Das hat er getan und wahrscheinlich war das der Grund. Und denkt man, oh ja, wenn das so ist, ganz, ganz schlimm. Vielleicht war es aber nicht so. Halbwahrheiten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Wisst ihr, und wir können ja manches gar nicht mehr gut machen. Denn etwas bleibt immer hängen. Das ist es ja. Vielleicht entschuldigt man sich hinterher und sagt, ja, ich weiß, ich hab's ja verkehrt gemacht. Es Zwar nicht richtig, ja, aber man hat sich dann zwar entschuldigt, aber kann man denn alles zurückholen, was man falsch verbreitet hat? Das geht oft gar nicht. Je öffentlicher es war, je weniger kann man es zurückholen. Das ist ja wie ein Sack Federn, nicht, den ich aus dem Fenster schütte bei Wind. Und plötzlich denke ich, ach, das hätte ich besser doch nicht getan. Die Federn, die finde ich doch gar nicht mehr alle wieder. Das kann sein, die findet noch einer in 10, 20 Jahren und sagt, seht, das hat er gemacht. Er hat es gar nicht gemacht. Und immer noch ist es in der Welt. Man kriegt es gar nicht mehr aus der Welt. Welch ein Segen, dieses Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Aber es geht ja noch feiner. Das waren die Halbwahrheiten jetzt. Man gibt einfach etwas Negatives weiter, ohne dass man weiß, dass es auch wirklich wahr ist. Und das geht ja ganz schnell. Und ich sage uns, das betrifft uns alle. Es gibt ja manchmal nichts Interessanteres, als was Schlechtes über den anderen gehört zu haben. Wie? Wirklich? Das hat der getan? Oh, das hätte ich aber nicht gedacht. Das muss ich direkt mal dem Nächsten sagen. Hör mal, hast du eigentlich auch schon gehört, was der getan haben soll? Ja, wie, das hätte ich dem aber nicht zugetraut. Ja, aber ich habe das gehört, nicht? Die Frau so und so, die hat mir das gesagt. Oder die Schwester so und so, oder der Bruder so und so. Der hat mir das gesagt, die hat mir das gesagt. Ja, dann muss das ja vielleicht auch stimmen. Ja, diese Schwester oder dieser Bruder, der redet auch manchmal was leichtfertig, aber es ist so interessant, was man da gehört hat, dass man dann doch sagt, weißt du, das hat sie gesagt, das hat er gesagt. Hier können wir tatsächlich von einem heidnischen Philosophen lernen. Sokrates hieß er. Zu ihm kam eines Tages ein Mann gelaufen und sagte, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen. Vielleicht war es ja sogar sein bester Freund, ich weiß es nicht. Ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen. Halt, sagte Sokrates, hast du es auch durch die 3 Siebe geschüttet? Welche 3 Siebe? Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Weißt du, hast du geprüft, ob das wahr ist, was du mir jetzt sagen willst? Nein, ich habe es nur gehört. Nun gut, sagt er. Dann nehmen wir das zweite Sieb. Das zweite Sieb ist die Güte. Ist es denn gut, was du mir jetzt erzählen willst? Nein, sagt er, das ist schlecht. Ja, sagte Sokrates, dann nehmen wir noch das dritte Sieb. Ist es denn notwendig, dass du mir das sagst? Nein, notwendig ist es nicht. Wir würden heute sagen, es ist aber interessant. Ist ja nicht zum Lachen. Es ist aber interessant, könnten wir vielleicht sagen. Wisst ihr, was Sokrates da gesagt hat? Er lächelte und sagte, wenn es weder wahr ist, noch gut ist, noch notwendig ist, dass du mir das sagst, dann lass es begraben sein und belaste uns beide nicht damit. Das sagt ein Mann, der kein Christ war, nicht? Liegt schon etwas drin. Im Grunde ist ja das Weitererzählen auf diese Art, wo man gar nicht weiß, ob es überhaupt wirklich stimmt. Eine Lieblosigkeit, nicht? Das müssen wir uns doch wohl alle sagen lassen. Das muss ich mir sagen lassen und vielleicht auch andere noch sagen lassen. Das sind die negativen Dinge, die man gar nicht genau weiß. Also wir hatten die 3, bewusste Falschaussage, Halbwahrheiten, das Negative, wo man nicht richtig weiß, ob es überhaupt wahr ist. Da saßen einmal welche in einer Runde und erzählten über die Schlechtigkeiten eines anderen und plötzlich fiel auf, dass einer ganz still wurde und gar nichts mehr sagte. Man sprach ihn darauf an und der hat dann gesagt, wenn man bankrott gemacht hat, dann kann ich da mittlerweile schon mit leben, denn es ist alles wieder in die Reihe gekommen. Aber wenn es auf dieses Thema kommt, bankrott werden, geschäftlich, es war ein Geschäftsmann, ja, dann werde ich immer ganz stille, denn ich habe selbst bankrott gemacht. Und er hatte auch gefunden, alles das, was über den anderen jetzt geredet wurde, dass das auch bei ihm selbst zu finden war oder ist, oder es ist ja oft noch ist, es ist ja oft noch Gegenwart. Und deshalb wurde er immer stiller. Es ist ja oft so, das, was wir am anderen sehen und beobachten und zu kritisieren haben, oft ist es ja auch in unserer Brust. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles Falsche richtig reden, natürlich nicht. Aber wir wollen bedenken, dass wir auch im Glashaus sitzen. Wir sind ja auch nicht die, die alles richtig machen. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Und nun der zweite Punkt. Du sollst nicht lügen, ganz allgemein. Lüget nicht untereinander, wir haben das Wort gehört. Lüget nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Das sagt der Apostel Paulus. Wem sagt er das eigentlich? Irgendwelchen Besuchern auf dem Marktplatz in Athen? Das sagt er der Gemeinde zu Kolossä, nicht? Der sagt er, du sollst nicht lügen. Ja, aber das darf doch in der Gemeinde nicht so sein. Ja, es war aber so und es ist auch heute so. Eben in den Facetten, die ich ja vorhin genannt habe. Lüge ist ja eben nicht nur die brutalste Lüge, sondern auch alle anderen feineren Lügen, die da dranhängen. Und Paulus sagt, macht das nicht mehr, legt das ab, ist ein schlechtes Kleid, ich gebe euch ein ganz anderes. Nein, das war aber, es gab nicht Paulus, sondern das ist das Kleid des Herrn. Das sollten sie anziehen. Paulus empfahl es nur. Geben konnte es nur der Herr. Also du sollst nicht lügen. Da wird im Geschäftsleben gelogen. Man meint, das geht gar nicht ohne im Geschäftsleben. Im Geschäftsleben muss man lügen. Wirklich? Sagen Sie mal, wo bleibt denn meine Ware, die ich bestellt habe? Ja, wie haben Sie die noch nicht erhalten? Die ist doch gestern mit der Spedition rausgegangen. Ja, da müssen wir mal nachhören, was da geschehen ist bei der Spedition, nicht? Da können wir auch nichts dran ändern. Stimmt gar nicht. Die Ware ist noch gar nicht aus der Produktion raus. Aber man hat die Schuld mal eben abgewälzt. Wie oft geschieht das heute im Geschäftsleben? Wird gelogen nach Strich und Faden. Aber ich glaube, je öfter man das macht, je mehr wird die andere Seite merken, ob das wohl wahr ist, immer wieder dieselben Ausreden, immer eine Ausrede. Ich glaube, es wäre viel besser, wenn man sagen würde, Herr so und so, wir haben es nicht geschafft, wir wollten es ja, aber wissen Sie, es hat nicht geklappt mit der Produktion, es ist was dazwischen gekommen, vielleicht ist noch jemand krank geworden, wir haben es nicht geschafft. Da weiß man, das ist wahr. Warum soll das nicht wahr sein, sonst hätte er irgendwas anderes gesagt. So, der hat mich schon mal nicht angelogen. Und dann ist man vielleicht auch gnädig, wobei auch heute manchmal die Gnade auch weg ist. Das ist natürlich auch schade. Wenn Sie nicht liefern in der Frist, dann, wir haben ja den Vertrag, dann kommen Sie in Verzug und wir werden auspressen, was wir können. Ach, wenn das nicht unbedingt nötig ist mit diesem Verzug. Natürlich, heute sind die Geschäfte schon alle schwieriger. Der eine drückt den anderen und da will ich jetzt auch nichts Letztes zu sagen, ja. Aber wenn es nur um einen geht, um den anderen zu pressen und man merkt, ach, man könnte doch jetzt auch mal gnädig sein, nicht? Gut, dann kommt's eben zwei Tage später. Ja, eine Hand wäscht doch auch die andere. Das Verhältnis wird doch ein ganz anderes. Aber man meint, man müsste unbedingt lügen und gar nichts wird besser dadurch. Oder es wird gelogen in der Ehe, um etwas zu verbergen. Das ist ja nun die engste Gemeinschaft, wenn plötzlich hinterher der eine Ehegatte dem anderen nicht mehr trauen kann. Ja, war der denn wirklich so lange in der Arbeit? Hat doch früher nie so lange gearbeitet. Ja, jetzt muss er ständig Überstunden machen. Und plötzlich, obwohl er doch in der Arbeit sein sollte, sieht man sein Auto irgendwo stehen, wo aber nicht seine Arbeit ist. Du sollst nicht lügen. Was dann als weitere Geschichte dahinter steht, könnte sein, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, die Lüge. Und selbst wenn es was harmloser ist in der Ehe, aber sie macht doch kaputt, diese Beziehung. Und da wird gelogen, um einen besseren Eindruck zu machen, nicht? So können wir es nicht sagen, wie es war. Wir müssen es halt beschönigen. Und entsprechend wird es vorgetragen. Du sollst nicht lügen. Da wird gelogen, um seine Ziele zu erreichen. Man meint, anders geht das nicht. So und so müssen wir es sagen, sonst kommen wir nicht zu diesem Ziel. Ach ja, es wird viel gelogen. Ich habe gelesen von einer Studie, dass der Mensch 200 Mal am Tag lügen soll. Allerdings, ich bin der Sache dann doch noch ein bisschen weiter nachgegangen und plötzlich sah man, dass keiner so richtig die Studie finden konnte. Nur weiß ich nicht, ob das auch eine Lüge war. Dann gibt es eine andere Auffassung, oder was heißt Auffassung? Wird wohl auch irgendeinen Hintergrund haben, dass der Mensch im Durchschnitt 2-mal am Tag lügt. Gut, das ist natürlich geringer. Aber meine Frage, möchtest du von deinem Ehepartner am Tag 2-mal belogen werden? Das sind immerhin in 10 Tagen 20 Mal, in 100 Tagen 200 Mal und in einem Jahr über 600 Mal. Es ist ja auch die Frage, was sieht man denn als Lüge an, nicht? Dann gibt es noch ein Studiengespräch mit Studenten und die waren selbst überrascht, wie oft sie flunkerten. Also das kann man wohl finden. Ja, wo fängt die Lüge an? Ich habe nur geflunkert. In einem 10-minütigen Gespräch war das im Durchschnitt 2,9 Mal. Also rund 3-mal. So, jetzt können wir aber mal rechnen. Das wären 18 Mal in der Stunde. Mal 10 Stunden wäre 180 Mal. Jetzt sind wir aber doch bald bei den 200 Mal. Natürlich müsste man ununterbrochen reden. Und es war Flunkern. Aber wir merken schon, wenn der Mensch den Mund aufmacht, dann kann ganz schnell was Unwahres herauskommen. Nietzsche hat wohl doch recht. Die Menschen lügen unsäglich oft. Es war ihm eine Last, sonst hätte er das ja nicht so gesagt. Unsäglich oft. Aber ist das denn nicht egal, wenn man damit den anderen nicht schädigt, sondern sich nur selbst einen Vorteil bringt? Ich weiß gar nicht, wie oft das überhaupt so möglich ist, dass man den anderen, gar keinen anderen, dadurch schädigt und sich nur selbst einen Vorteil bringt. Es macht solche Situationen, sicher gibt es solche. Aber wenn wir ganz in der Tiefe denken, hat vielleicht doch irgendeiner einen Schaden dadurch, dass ich gelogen habe. Das müssen wir ja erstmal bedenken. Hab doch keinem damit geschadet. Hab irgendeine Behörde betrogen, bewusst betrogen und gelogen. Solch habe ich doch keinem mit geschadet. Der Behörde hat man in dem Sinne nicht geschadet. Der Allgemeinheit hat man aber geschadet. Und wenn das massenhaft getan wird, ist klar. Irgendwo muss das Geld doch herkommen. Also ganz so einfach ist das nicht mit dem, ich habe ja keinem damit geschadet. Also das müssen wir mal zunächst bedenken. Aber selbst wenn ich keinem geschadet hätte, habe ich doch jemand geschadet. Und ich habe mir selbst geschadet. Denn die Lüge zerstört immer Vertrauen. Es ist doch klar, wie vorhin schon geschildert im Geschäftsleben, das Vertrauen ist doch kaputt. Der andere sagt, ja, klar, doch das war so. Und ich weiß, er hat mich schon 10-mal angelogen. Ich weiß doch gar nicht, ob das stimmt, ob der mir das sagt oder nicht sagt. Das ist gerade egal. Es ist null und nichtig. Sein Wort ist inflationär geworden. Das hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich hatte in meinem früheren Berufsleben, da bin ich einer Person, ich hab sie nur per Telefon kennengelernt, der hat mir immer versichert, morgen kommt das, oder in ganz naher Zeit, was er schon lange hätte abgeben müssen. Aber ich sagte, das war so überzeugend und er war so vernünftig am Telefon. Ich habe ihm das am Anfang sowieso geglaubt. Aber auch später, man konnte fast gar nicht denken, dass das nicht stimmt, was er sagte. Aber wisst ihr, das war Schall und Rauch. Der hat das gesagt, da kam nichts. Hat sich aber immer gut angehört. Ja, dass man zudem kein Vertrauen mehr hat. Dass wenn der sagt, morgen kommt was, sagt er, naja, ob der das gesagt hat oder nicht, ist gerade egal. Wahrscheinlich kommt sowieso nichts. Da merken wir doch, wie das Vertrauen kaputt ist. Und wenn das noch hineingeht in die Ehe, da ist doch alles kaputt. Das kann man doch nicht sagen, da schadet man ja keinem mit. Man schadet mit der Lüge immer. Denn irgendeinem betrifft es und wenn eben dieses Vertrauen, das doch ein hohes Gut ist, kaputt geht. Unter Geschäftsleuten geht doch alles kaputt, wenn man sich nicht mehr vertrauen kann. Was macht das für ein Segen sein, wenn einer plötzlich merkt, also das ist ein christlicher Unternehmer, der belügt mich nicht, der hat mir das und das gesagt, das stimmt, ich weiß, der macht das nicht so und dann glaube ich dem. Mit dem mache ich doch viel lieber Geschäfte. Ist das wirklich ein Nachteil, wenn man ehrlich ist? Es kann im Einzelfall schon ein Nachteil sein, dass einem irgendein Auftrag durch die Lappen geht. Aber wir müssen doch auch mal auf Dauer denken. Es will keiner heute, auch heute will eigentlich keiner belogen werden. Ein Arbeitgeber möchte ehrliche Arbeitnehmer, während der Arbeitgeber den anderen Geschäftspartner vielleicht dreckig anlügt. Aber er selbst möchte gerne ehrliche Arbeitnehmer. Das Ganze funktioniert doch nur, wenn alle ehrlich sind. Da geht viel kaputt. Und überhaupt in jedem Umgang miteinander, nicht nur Ehe und Geschäft, überhaupt generell, da geht viel kaputt. Die Bibel sagt in 2. Mose 23, von der Sache der Lüge sollst du dich fernhalten. Nimm doch die Seile, die Gott da spannt, und sei froh, dass Gott sagt, weiter nicht, sonst fällst du runter. Halt dich fern von dem Abgrund. Und diese Seile halten dich fern, die Seile Gottes. Das heißt in 3. Mose 19, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht trüglich handeln, einer gegen den anderen. Und wisst ihr, wenn einem die Lüge zuwider ist, dann ist einem auch das Stehlen zuwider. Und wenn einer gut lügen kann, dann weiß ich auch nicht, warum man nicht irgendwann, wenn die Gelegenheit da ist, auch stehlen kann. Das hängt ja doch auch alles miteinander zusammen. Lüge hasse, heißt es im Psalm 119. Und verabscheue ich. Lüge hasse und verabscheue ich. Ich liebe dein Gesetz. Das ist keine Lüge. Das betrachten wir gerade auch. Das ist keine Lüge. Die Lüge ist kein Kavaliersdelikt. Warum denn eigentlich nicht? Auch die Kleinen nicht. Wisst ihr, warum sie kein Kavaliersdelikt ist? Weil die Bibel sagt, und hier ist vom Teufel die Rede, in Johannes 8, Vers 44, jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Die Lüge ist so eng mit dem Teufel verknüpft, weil keine Wahrheit in ihm ist. Stellt euch das mal vor, da ist keine Wahrheit, gar keine Wahrheit ist in ihm. Es ist alles Lüge. Aber wenn wir uns mit dem einlassen, dann wird das mehr und mehr in unserem Leben auch so sein. Bis am Ende vielleicht auch keine Wahrheit mehr im Menschen ist. Und das ist furchtbar. Das ist eine ganz finstere Angelegenheit. Das ist eine ganz finstere Quelle. Und wenn die Quelle so finster ist, dann kann sie kein Kavaliersdelikt sein. Weil sie Fortschritte macht, selbst wenn es nur ein Flunkern war. Die sind ja alles Verharmlosungen. Aus diesen dunklen Abgründen kommt die Lüge und das kann niemals gut sein. Es geht einfach nicht. Epheser 4, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Das betrifft jetzt nur noch mal speziell die Gemeinde. Da belügt ein Glied das andere. Stellt euch doch mal vor, wie unser Körper funktionieren würde, wenn ein Glied das andere belügen würde. Wenn das Bein sagen würde, so, ich gehe jetzt am Abgrund, nicht? Ich gehe jetzt einen Schritt zurück und der Körper richtet sich so darauf ein, jetzt zurückzugehen. Und das Gehirn auch, ich meine, es wird ja alles vom Gehirn gesteuert, aber nehmen wir es jetzt mal so. Und dann geht der Fuß nicht einen Schritt zurück, sondern einen Schritt vor, dann fällt der ganze Leib in die Tiefe. Hätten die anderen Glieder gewusst, dass das Bein lügt, dann hätten die Arme nach dem Baum gegriffen, der hinter ihnen war. Hinter ihm war, hinter dem Leib. Aber das war ja nicht nötig, denn das Bein hat gesagt, ich gehe zurück. Es ging es aber nach vorne, nicht? Ein etwas hinkendes Beispiel, aber es verdeutlicht uns das vielleicht. Denn weil wir untereinander Glieder sind, wenn wir uns da gegenseitig noch belügen, dann kommt sowas raus. Ein Leib, der sich gegenseitig belügt, der wird völlig funktionsuntüchtig. Mit dem kann man nichts mehr anfangen. Der ist nicht mehr koordiniert. Und diese Lüge hat schwere Folgen, denn unvergebene Lüge schließt vom Himmel aus. Das wollen wir auch sehen, nicht, wenn man vom Flunkern redet. Offenbarung 21. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Greuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind im Buche des Lebens des Lammes. Allermeist werden die Sünden mit Händen und Füßen getan, nicht? Aber diese Sünde wird mit einem anderen Körperteil getan. Womit? Die Zunge. Die Zunge hat vieles in sich. Die Zunge ist eine Mittlerin vieler Sünden, sagt die Bibel. Jakobus 3, Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Die Zunge ist ein Schwert, sagt die Bibel. Psalm 57, mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammensprühenden liege ich, unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zunge ein scharfes Schwert ist. Mit einem Schwert kann man schwer verletzen, aber es ist immerhin noch eine Nahkampfwaffe. Und da es so groß ist, das Schwert, da sieht's dann auch meist jeder. Aber dann gibt's noch einen anderen Vergleich bei der Zunge, das ist das Messer. Wir könnten sagen, es ist das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Das Messer ist viel kleiner. Deine Zunge trachtet nach Schaden und schneidet mit Lügen wie ein scharfes Schermesser. Psalm 52. Das ist zwar auch, wenn es hier als Waffe benutzt wird, wenn unsere Zunge als Waffe benutzt wird, dann ist der Vergleich mit dem Messer zwar auch noch eine Nahkampfwaffe, aber da das Messer kleiner ist, ist es heimtückischer als das Schwert. Das ist ja gerade die Begebenheit, wo damals Pompeius gegen Cäsar gekämpft hat. Cäsar kennen wir nicht, dieser Imperator des Römischen Reiches. Pompeius ist unbekannter, es liegt aber daran auch, weil er nicht gesiegt hat in dem Kampf, der damals da war. Und Pompeius, der Gegner von Cäsar, der hatte einen Mitgenossen und der hieß Brutus. Und Cäsar war ungemein gnädig, ich weiß nicht warum, gegenüber Brutus. Er hat nämlich hinterher gewonnen, diesen Krieg. Und im Jahr 48 vor Christus. Und da hat er diesen Brutus, der doch sein Gegner war, den hat er so begnadigt. Er hat ihn hinterher sogar eingesetzt bis in Statthalterwürden. Hat er das verdient? Nein, verdient hat er es nicht. Aber er hat es getan. Cäsar war sehr gnädig. Und dann kam der Tag, wo Cäsar ermordet wurde. Mit einem Messer. Da, mit diesem Messer nicht. Das konnte man im Gewandbausch verstecken. Und dann soll er gesagt haben bei seinem Tode, auch du, mein Sohn Brutus. Er war dabei. Er war doch so begnadigt. Er war mit dabei. Das Messer im Gewandbausch. Und wenn es auch ein anderer hatte, ich weiß es nicht. Er war dabei. Bei dieser heimtückischen Sache. Das können wir gerade so eins zu eins übertragen, nicht? Wie schnell kann das geschehen? Muss man vielleicht auch in der Gemeinde sagen, auch du, mein Sohn Brutus. Das kann ganz schnell gehen. Durch die Zunge, durch dieses scharfe Messer. Die Zunge wird noch verglichen mit Bogen und Pfeil. Das ist nun keine Nahkampfwaffe mehr. Jeremia 9, und sie spannen ihre Zunge, ihren Bogen mit Lüge, und nicht nach Treue schalten sie im Lande. Ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil. Man redet Trug mit seinem Munde, redet man Frieden mit seinem Nächsten, und in seinem Innern legt man ihm einen Hinterhalt. Das ist nicht mehr in der Nähe. Wenn man den Pfeil nimmt, diesen mörderischen, spannt ihn auf den Bogen und schießt, da kann man weit weg sein. Und solche Lügen gibt's ja auch, nicht? Wenn dir der andere noch gegenübersteht mit einem Schwert, dann ist es zwar trotzdem gefährlich, aber da siehst du wenigstens, wen du vor dir hast und wer was macht. Mit dem Messer wird's schon heimtückischer, aber es ist immer auch noch in der Nähe, aber mit Pfeil und Bogen, da weißt du gar nicht mehr, wo es herkommt. Aus irgendeiner Ecke, aus irgendeinem Winkel wird geschossen. Ein mörderischer Pfeil. Ja, was ist denn, wenn so ein Pfeil vor unseren Füßen landet? Er galt uns nicht, aber er fiel runter, nicht? Weil er das Ziel noch nicht getroffen hat. Was machen wir denn mit dem Pfeil? Oh, so ein Pfeil. Das hat der getan. So ein schlimmer Mensch. Nichts wie her mit dem Pfeil, nicht? Ist eine Wiederholung von dem, was ich vorhin schon sagte. Auf den Bogen gespannt, zack, und weitergeschossen. Bis er schließlich, er ist ja ein mörderischer Pfeil, sein Ziel trifft. Das alles ist die Zunge. Sie ist eine Trägerin der Lüge über weite Distanzen. Da kann man gar nicht mehr ausmachen, wo das herkommt. Plötzlich ist es in der Welt, keiner weiß richtig, woher. Wie gehen wir damit um, wenn so ein Pfeil vor unseren Füßen landet, so ein mörderischer Pfeil? Ach, das müssen wir uns alle sagen lassen, bitte, alle. Es geht ja ganz schnell. Spurgeon hat mal folgenden Rat gegeben. Glaube weniger als die Hälfte von dem, was du hörst. Wir müssen genau hinhören. Glaube weniger als die Hälfte von dem, was du hörst. Und wiederhole weniger als die Hälfte von dem, was du glaubst. Da war ja schon eine Teilung. Und was wir jetzt glauben, da müssen wir auch noch aufpassen, nicht? Auch noch mal die Hälfte. Und das hat Spurgeon nur auf die allgemeinen Gerüchte, ja, vielleicht auch auf das Positive noch mitbezogen. Auf jeden Fall nicht auf dieses richtig wirklich Negative. Denn darüber sagt er Folgendes. Wenn du etwas Negatives hörst, dann teile es durch 2 und dann durch 4, also durch 8 im Grunde, nicht? Und schweige über den Rest. Wenn man es so teilt, dann bleibt nicht mehr so viel übrig von dem. Und es mag auch sein, dass das, was übrig bleibt, nicht mehr wert ist, darüber zu reden. Weil irgendwo Fehler haben wir alle. Und das Teilen hat es vielleicht auf den wahren Kern gebracht. Und mit den Kleinigkeiten sollten wir gnädig sein. Natürlich gibt es Dinge, die auch aus der Welt geräumt werden müssen. Das ist auch klar. Da muss man aufeinander zugehen. Ja, es geht um die allgemeinen Gerüchte. Lasst uns bedenken, die Sünde kommt sowieso aus dem Teufel und die Lüge wird nochmal ganz speziell dem Vater der Lüge, nämlich dem Teufel, zugeschrieben. Er ist der Vater davon. Und wenn wir uns dessen bedienen, bedienen wir uns einer Sache, wo der Teufel der Vater ist. Und das ist äußerst gefährlich. Lasst uns das nicht machen, sondern lasst uns da doch zu der Wahrheit kommen. Und wo finden wir die? Und das jetzt als Letztes. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn er das Leben ist, warum denn? Weil er die Wahrheit ist. Dann ist das genau das Gegenteil. Der Teufel, der bringt den Tod, den ewigen Tod, weil er von der Lüge ist. Ein Vater derselben. Aber Jesus ist die Wahrheit und damit das Leben. Und wenn wir uns zu ihm halten, dann wird uns geholfen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, sagt der Herr, hört meine Stimme. Und wenn wir nicht aus der Wahrheit sind, sondern mit der Lüge umgehen, dann hören wir die Stimme Jesu nicht mehr. Das müssen wir bedenken. Und deswegen gibt's auch manches Beklagen manchmal. Was hat er da gesagt? Vielleicht stimmt's ja, was er gesagt hat. Aber man ist schon in seinen Gedanken verdreht. Und dann erkennt man plötzlich die Wahrheit nicht mehr. Vor allen Dingen hört man dann in dieser entscheidenden Situation nicht mehr auf den, der die Wahrheit ist. Weil Jesus sagt, das nur sag ich dazu, aber es ist ja gemeint. Nur wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder, sagt Jesus, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Aber die anderen eben nicht. Deshalb lasst uns doch zu Jesus kommen. Er will uns helfen. Er gibt uns die Wahrheit. Und allein das bringt uns weiter. Wir haben vorhin gesungen und damit mit diesem Vers will ich schließen. Dieses Lied, da heißt es in der 4. Strophe. Und da sehen wir die Gegensätze. Lasst uns mal auf die Gegensätze achten. Kehre wieder. Endlich kehre. In der Liebe Heimat ein, in die Fülle aus der Leere, in das Wesen aus dem Schein, aus der Lüge in die Wahrheit, aus dem Dunkel in die Klarheit, aus dem Tode in das Leben, aus der Welt ins Himmelreich. Welche Gegensätze? Doch was Gott dir heute will geben, nimm auch heute, kehre gleich. Amen. Ja, Herr, wir danken dir. Deine Gebote sind heilsam. Herr, nun gib uns Gnade, dass wir uns lenken und leiten lassen durch deinen Geist, dass wir nicht auf die Pfade der Lüge eingehen und ihnen folgen, die oft auch sehr verwoben sind und fein, sondern dass wir zu dir kommen, der du die Wahrheit bist. Herr, und du wollest uns in alle Wahrheit führen und uns bei dir behalten, damit wir deine Stimme hören, die aus der Wahrheit kommt. Amen.